Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich habe es satt. Sagt man ja eigentlich eher selten, wenn es ums Essen geht, obwohl das Vokabular von da kommt. Aber bei Nils Binnenberg war es genau das. Er hatte das Essen, so wie er es sich über die Jahre zurechtgelegt hatte, einfach satt. Er hatte es über, weil er hatte sich verrannt in die Idee, sich nur noch gesund zu ernähren. Er war süchtig danach. Und für dieses Ziel hat er Lebensmittel für Lebensmittel vom Speiseplan gestrichen, bis irgendwann kaum noch was übrig war. Wer oder was diese sogenannte Orthorexie, den Zwang, gesund zu essen, getriggert hat und wie er sich jetzt ernährt, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Hi Nils.
Hallo, guten Abend.
Was hast du heute schon gegessen?
Ich frühstücke wahnsinnig spät, aber ich verzichte nicht darauf, weil ich wahnsinnig gerne süß esse. Ich hatte Haferflocken mit Hafermilch und zum Mittag eine selbstgemachte Bolognese von gestern Abend mit Nudeln und vorher noch ein bisschen Schokolade und das war's auch schon.
War da Fleisch drin in der Bolo?
Na klar.
Ah ja, du bist die Fraktion lange einkochen wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja.
Ja, mit Sellerie und Karotten.
Ja, genau. Sehr so richtig gut. Klassisch.
Ich habe schon gesagt, du hast dich früher bewusst extrem gesund ernährt. Wie kam's?
Ich wollte einfach etwas abnehmen. Ich habe mein ganzes Leben lang war ich so ein Dauerverschlingender und Dauerverbrennender, pubertierender Teenager. Ich habe nie irgendwo Kilos angesetzt und habe immer so 69 Kilogramm gewogen bei einer Körpergröße von 1,85 Meter. Und irgendwann Anfang der 30er, Mitte der 30er Jahre waren es plötzlich 85 Kilogramm. Mhm. Ich war geschockt, als ich das gesehen habe, habe mich sozusagen in meiner Männlichkeit gekränkt gefühlt und bin zu einem Ernährungsmediziner gegangen. Der hat mir im Grunde genommen anhand meines Speiseplans erklärt, dass Kohlenhydrate extrem böse machen, dass das die Dickmacher sind, hat mich auf eine Low-Carb-Diät gesetzt und mir ein Kraftausdauertraining-Programm verschrieben. Das habe ich gemacht und habe tatsächlich innerhalb der ersten Wochen sogar, wie von Zauberhand, fast 3 Kilogramm an Gewicht verloren. Und nach der Arbeit meines Buchs weiß ich, dass das vor allen Dingen erstmal Wasser war, was ich da verloren habe und eben kein Fett. Aber das hat mich so befeuert, mich weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich sozusagen in so ein Kaninchenloch der Ernährungsideologien verschwunden bin. Und als ich rauskam, ist es eben so, wie du gerade sagtest, waren nur noch so 5 Lebensmittel auf meinem Speiseplan.
Bevor wir zu diesen 5 Lebensmitteln kommen, sag mal, welche Diäten, welche Ernährungshypes hast du von da an alles durchgemacht? Low Carb haben wir schon gehabt. Was gibt's noch?
Verwandt mit Low Carb ist eigentlich Paleo, also die Steinzeit-Diät. Auch keine Weizenprodukte, keine Kohlenhydrate.
Nichts Verarbeitetes irgendwie.
Keine verarbeiteten Produkte, genau. Aber eigentlich ist es einfach nur Fisch, Fleisch und Salat. So kann man es eigentlich übersetzen. Dann ging es weiter mit glutenfrei.
Klassisch.
Dann habe ich Clean Eating betrieben. Da geht es eben auch darum, wenig Zucker, keine verarbeiteten Lebensmittel, zumindest Lebensmittel, wo man die Zutatenliste versteht und auch noch überschauen kann, dann auf Zucker verzichtet. Und das war dann immer so gepaart mit so Ernährungsregeln wie bei Früchten, eat them alone or leave them alone, heißt Früchte irgendwie vor der Mahlzeit eine halbe Stunde essen oder eine halbe Stunde danach, sonst werden die nicht mehr richtig verstoffwechselt. Das war auch ein Wort, was ich sehr häufig verwendet habe. Und diese ganzen Regeln kulminierten sich dann irgendwann zu 20 verschiedenen Philosophien und eben nur noch 5 Lebensmittel am Ende.
Und hast du die auch mal kombiniert oder waren die jede stand für sich eine nach der anderen, weil du gesagt hast, so, das funktioniert jetzt nicht mehr, jetzt probiere ich die nächste aus?
Das ist wahnsinnig widersprüchlich gewesen, das weiß ich rückblickend, aber ich habe die wie wild durcheinander probiert und auch kombiniert. Da war sogar zwischendurch vegan. Jetzt sagt man, okay, ich habe Paleo gemacht, nur Fleisch, Fisch und dann eben ein bisschen Salat. Und wie geht das irgendwie mit vegan zusammen? Mhm. Aber in der Zeit habe ich mir das sozusagen selber geglaubt und habe das dann wochenweise durchgezogen. Heute gibt es ja sogar tatsächlich Paleo-Vegan-Diets. Also so. Das steigert sich auch tatsächlich immer mehr, ne, diese Extreme.
Das heißt, du beobachtest die, ich sage jetzt mal, Szene nach wie vor. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein Buch auch drüber geschrieben, arbeitest auch am zweiten Buch schon, wo es auch wieder ums Essen gehen wird. Welche Rolle haben denn bei deiner, ich nenne es jetzt mal Reise durch die Diäten, durch die Ernährungsweisen, Food-Influencerinnen und Influencer gespielt, Essensbloggerinnen und Essensblogger?
Influencer am Anfang gar nicht so sehr, sondern wirklich eher tatsächlich auch so Seiten wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung.
Also wirklich aber seriöses auch, eigentlich, würde
ja,
man
denkt man immer so. Aber da stehen natürlich auch so ein paar Empfehlungen, die sind sehr fragwürdig. Und da habe ich mich informiert und meine Lieblingsseite war eigentlich Zentrum für Gesundheit. Das ist eigentlich eher so eine Sekte, aber da kann man sich diese ganzen Informationen eigentlich ziehen. Und alles, was ich eigentlich nicht wissen wollte, weil bei mir ging es ja am Anfang nur darum, abzunehmen. Habe ich dann da aber erfahren. Also da ging es dann wirklich eher auch um so Leistungssteigerung, Selbstoptimierung, die Gehirnleistung zu steigern, besser, effektiver zu arbeiten, diese ganzen Sachen. Und dafür muss man dann die Vitamine nehmen und die Nährstoffe. Und ich war süchtig nach einem Hormon, das heißt nach einer Aminosäure, die heißt L-Tryptophan. Und das habe ich alles auf die Seite.
Eine Droge, ehrlich gesagt.
Ja, ist es ja auch fast.
Wie hast du dich bei dem immer gefühlt? Also hattest du das ein gutes Körpergefühl oder war eben das der stetige Drang, dass das Körpergefühl irgendwie auch noch besser werden sollte?
Das Körpergefühl musste immer weiter optimiert werden, obwohl ich wirklich schon fast ein Sixpack hatte und wirklich trainierte Brustmuskeln. Aber am Ende ging es sozusagen, ich wollte mich überlegen fühlen. Vor allem wollte ich mich auch moralisch überlegen fühlen. Also ich war sozusagen ein...
Wem, deinen Freunden oder der Welt?
Ein Besseresser gegenüber der Welt. Also wo zeigt man sozusagen der Welt, was ist das Schaufenster Social Media? Also man wird sozusagen selber zum Ernährungsexperten, weil man eben zeigen will, dass man eben moralisch überlegen ist, dass man an seiner Gesundheit arbeitet, dass man vorbildlich ist. Und da hatten eben einige Lebensmittel schon den Status von heiligen Symbolen. So Avocado zum Beispiel ist ein Symbol für so eine grüne Bourgeoisie, weil man denkt so, ich bin jetzt ein besonderer gesundheitsbewusster Mensch, weil ich die in meinen Einkaufskorb lege.
Du hast auch anderen versucht zu helfen, gesünder zu essen. Wie fanden die das, deine Mission, dein Missionseifer?
Ich war Essenssnob auf der einen Seite und auch Essensmissionar, ganz klar. Ich habe da einen Nerv getroffen. Also durch das Umfeld, in dem ich mich bewege, also eher modeaffine Leute, viele Leute aus der Kulturszene. Da saß ich wirklich bei Abendessen und schwadronierte wie ein Politiker über Verdauungssäfte und Nährstoffe, während wir über unserem Steak saßen. Also es war alles andere als appetitlich. Aber die Leute, ich bin da wirklich offene Türen eingerannt. Ja. Die Leute fanden das faszinierend und jeder hatte auch so seine eigene Ideologie und hat dann immer gesagt, ja, ich mache das aber eher so, das funktioniert bei mir Wunder. Und
aber irgendwann konntest du da nicht mehr dabei sitzen, weil du nur noch 5 Lebensmittel übrig hattest.
Ja, ich habe tatsächlich zum Frühstück immer gegessen einen Brei, der hieß Basenbalance, also glutenfrei. Der war aus Buchweizen. Schmeckte fürchterlich nach...
Ich wollte gerade sagen, Buchweizenmehl riecht auch ganz schrecklich.
Ja, nach Tapetenkleister. Dann habe ich mittags meistens eine Avocado gegessen mit ein bisschen Räucherlachs, habe mir da so ein paar Samen drüber gestreut und abends meistens entweder Fleisch oder Fisch mit ein bisschen Salat. Und das war es dann tatsächlich schon.
Wie hast du es geschafft, dein Essverhalten wieder zu normalisieren?
Im Grunde genommen, als ich auf diesen medizinischen Begriff der Orthorexie, also der Orthorexia nervosa, gestoßen bin. Und das habe ich in einem Artikel gelesen in der New York Times. Da ging es um einen Alternativmediziner in San Francisco. Der hat gemerkt, dass immer mehr Patienten zu ihm kamen in die Praxis Ende der 90er Jahre, die sich sehr tugendhaft gefühlt haben, moralisch überlegen. Und nur, weil sie sich makrobiotisch ernährt haben, weil sie sich vegan ernährt haben. Und er hat einfach einen Zwang dahinter festgestellt. Und ich habe mich dabei ertappt, als ich das gelesen habe. Ich habe gedacht, ich bin auch einer von diesen Menschen, der sich so heilig fühlt wie der Dalai Lama, obwohl er eigentlich jetzt nur eine Avocado ist. Und habe gedacht, okay, das ist ein Krankheitsbild, das ist eben gar nicht so vorbildlich. Und habe mal so ein bisschen in mich reingeguckt und habe gedacht, woher kommt das eigentlich, dass mir das so wichtig ist, andere Leute sozusagen zu beeindrucken, diese Anerkennung zu bekommen. Und bin tatsächlich auch in eine Therapie gegangen, weil mein Verhalten schon sehr zwanghaft ja war. Das war jetzt nicht so leicht, da einfach so über Nacht rauszukommen, sondern musste ich tatsächlich auch an mir selber arbeiten. Also die Orthorexie ist zwar keine anerkannte Essstörung, aber Experten sagen, das ist sozusagen die Schwester, die kleine Schwester der Magersucht. Das ist sozusagen eine Unterform. Bei der Magersucht zählt man ja Kalorien und isst immer weniger. Und bei der Orthorexie schließt man immer mehr Lebensmittel aus und nimmt dadurch ab. Aber man sagt eben, es ist eine Unterform der Magersucht und eine Essstörung. Dahinter verbergen sich eigentlich immer ganz andere Probleme. Und da sollte man dann ansetzen.
Du hast für dein Buch ja sehr viel recherchiert. Ist das eine Generationenfrage? Oder ist das was, was altersübergreifend oder Großstadt wie Land gleich betrifft?
Sowas? Ich glaube, wir sind heute wirklich, wie Marshall McLuhan es gesagt hat, das globale Dorf. Wir sind durch das Internet so vernetzt. Ich sehe das wirklich in den hinterletzten Ecken in Deutschland gibt es schon Green Smoothies. Es kommt auch irgendwann zeitversetzt irgendwo an.
Klar, da gibt es auch Thermomix.
Da gibt es den Thermomix. Genau, und da gibt es einfach auch diese Food-Trends. Das ist natürlich in einer urbanen Umwelt, in einer Großstadt nochmal was ganz anderes. Da gibt es ein größeres Angebot. Aber ich sehe jetzt auch das Feedback, was ich von Lesern und Leserinnen bekomme. Das sind alle Altersgruppen und das sind auch Männer. Mhm. Das sind nicht nur Frauen. Wir schreiben auch sehr viele Männer an und sagen, Nils, dein Buch hat mir die Augen geöffnet.
Mhm. Es geht ja ganz viel um die Frage, ist das, was ich esse, richtig oder falsch im Sinne von, ist es meiner Gesundheit zuträglich oder nicht? Nachdem du jetzt den Absprung geschafft hast, dass du von der Orthorexie weggekommen bist, würdest du sagen, das gibt es, richtiges oder falsches Essen?
Nein, gibt es nicht. Es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Es gibt nur ein extremes Ernährungsverhalten. Und alles, was extrem ist, ist auch extrem ungesund. Also Fettleibigkeit beispielsweise, dahinter verbirgt sich häufig auch eine Essstörung, die sogenannte Fresssucht. Mhm. Das heißt, es ist das zu viel an Lebensmitteln, was diese Menschen fettleibig macht und nicht bestimmte Lebensmittel, wie es uns immer wieder suggeriert wird. Ja? Und deswegen, man muss sozusagen ein Maß finden, aber muss klingt eben auch schon wieder so dogmatisch. Mhm. Das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht, weil ja. Wir haben es mit vielen psychischen Erkrankungen auch zu tun.
Man kommt dem vor allem ja auch nicht aus. Machst genau. Instagram auf, zack, bumm, ist schon irgendwie so ein Influencer da.
Ja, aber wir haben auch so viele soziale Faktoren, die unser Ernährungsverhalten beeinflussen. Also Einkommen, Bildung, dann noch so Faktoren wie die Gene. All das kann man sozusagen in diesen großen Topf Gesundheit schmeißen. Und da spielen Lebensmittel eine ganz geringe Rolle. Aber wir haben das Gefühl, wir können unsere Gesundheit und ja alles Mögliche kontrollieren, indem wir unser Essen kontrollieren. Mhm. Und der Mensch ist von Natur aus ein Allesfresser. Wir können Kohlenhydrate, Fette gut vertragen und das sollten wir auch alles machen. Aber eben das Maß finden und das ist eben gar nicht so leicht heute.
Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest und die Ernährungsgurus nochmal treffen würdest, denen du zum Opfer gefallen bist, was würdest du denen heute gerne sagen mit deinem Wissen von heute?
Dass es sehr gefährlich ist, was sie da verbreiten, dass man den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit überhaupt nicht wissenschaftlich belegen kann und dass sie falsche Hoffnungen schüren und dass sie zu leichte Lösungen anbieten. Also die Gesundheit ist komplex, aber die Ernährungsgurus schaffen es so, uns so eine Märchenwelt zu präsentieren. Der böse Zucker, aber das gute Obst und das gute Gemüse. Und das heilt dich von Krebs. Und jetzt in Zeiten von Corona gibt es ja auch diese aberwitzigen Theorien, dass man mit bestimmten Lebensmitteln das Immunsystem boosten kann und dadurch Corona heilen kann oder sich davor schützen kann. Mhm. Das stimmt natürlich alles gar nicht. Wir leben eben in einer komplexen Welt und so einfache Lösungen gibt es nicht. Aber das schaffen die Gurus, uns dieses Gefühl zu geben. Und das ist aber fatal, weil natürlich schützt kein Lebensmittel vor Corona.
Sagt Nils Binnenberg, Buchautor und Ernährungsexperte. Früher hat man nur Räucherlachs, Avocado, Fleisch, Salat und ein paar Nüsse zu sich genommen, weil gesund. Heute weiß er, gesund essen heißt vor allem ausgewogen essen und auch Freude daran haben. Vielen Dank, Nils.
Gerne, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova ab 21.